Das war jetzt voll geil, du so.
Ja, der Adrian, einer kann mich nicht. Ja, wir haben gerade das Outro aufgenommen, das Intro aufgenommen. Nein, nichts passiert, alles fertig.
Herzlich willkommen bei Irgendwas um Bücher, der Buchclub-Podcast für alle, die gerne Bücher lesen, die nicht nur unterhalten.
Wir gehen in dieser Folge die nächsten Schritte auf dem Weg zu einer Kultur der Freiheit und Verantwortung. So zumindest heißt der Teil 2 aus dem Buch »Warum Netflix so erfolgreich ist, keine Regeln« und wie man Talentdichte erhöht, was wir über Transparenz denken und warum Kontrolle bei Netflix eigentlich überflüssig ist, erfahrt ihr in dieser Folge.
Und wer mehr über uns erfahren will, kann auf www.irgendwas-buecher.at schauen, was wir bis jetzt für Bücher gelesen haben und uns einen Kaffee spendieren. Viel Spaß!
Im Teil 2 haben wir ja so ein bisschen irgendwie meiner Meinung nach uns so kennengelernt, wie verlieren wir denn die Regeln, die man aus einem normalen Unternehmen oder normalen, aber aus dem Regelunternehmen kennt und vielleicht teilweise sogar schätzen zu weiß. Ich meine, allgemein ist in Teil 2 ja um Gehälter gegangen, um also super hohe Spitzengehälter zu zahlen, um Transparenz zu haben, also alles offen zu kommunizieren. Und das dritte dann auch noch so ein bisschen, dass die Mitarbeiter keine Genehmigungen mehr einholen müssen, um Entscheidungen fällen zu können. Hat es da irgendeinen Teil gegeben, wo du da gedacht hast, ja, ganz genau so? Beziehungsweise hat es auch einen Teil gegeben, wo du gedacht hast, das klingt viel einfacher, als es wahrscheinlich in der Realität ist?
Was immer definitiv bei dem zweiten Teil, also Kapitel 4, 5 und 6, öfters gedacht habe, als wie beim ersten Teil, ist, das klingt jetzt vordergründig nicht immer alles nur positiv. So, also es klingt für mich ganz viel nach extrem viel Druck und nach, Es gibt ja im Buch immer wieder Teile, wo Mitarbeiter zitiert werden oder Briefe von Mitarbeitern oder halt E-Mails, was auch immer, von Mitarbeitern zitiert werden. Und in Teil 2 war es jetzt schon so, dass ich mir oft gedacht habe, okay, das ist ganz schön viel Druck, was da vom Mitarbeiter lastet. Und das letztmalig angesprochene Damoklesschwert für einen kleinen Teilbereich dieser ersten drei Kapitel wird jetzt für mich in den nächsten drei Kapiteln immer noch größer. So, also der Druck, der auf jedem Mitarbeiter lastet, ist schon enorm in meiner Meinung. Also ich habe schon das Gefühl, dass Teil des Erfolgs auch einfach die Angst der Mitarbeiter ist zu versagen und deswegen arbeiten sie viel mehr, weil sie so ein bisschen Angst haben, wenn ich das jetzt nicht gescheit mache, dann, wenn ich das verkackt, dann war es das. So. Und das kommt mir vor, ist da viel mehr. Also ich habe da jetzt weniger. Bei den ersten drei Kapiteln war es so, dass ich mir dachte, boah, ja, genau, das muss ich übernehmen, boah, ja, genau, so muss man das machen, das muss ich jedem erzählen, zum Beispiel, dass es wichtig ist, dass man ständig Feedback gibt und dass man irgendwie die Urlaubsregelung irgendwie abschaffen sollte und solche Sachen. Ich dachte, boah, das sind alles coole Tipps, boah, das müssen wir unbedingt so machen. Und jetzt war es dann so, wo ich mir gedacht habe, so, ja, okay, die Vorschläge sind zwar, die Überschriften lesen sich gut, aber die Beispiele sind schon, also ich würde mich sehr stark unter Druck gesetzt fühlen, sagen wir so.
Was hat da bei dir das Gefühl am meisten ausgelöst? Also diese brutale Transparenz, also wie sie die Beispiele im Buch zum Beispiel bringen, dass, wenn es nur eine Wahrscheinlichkeit ist, dass vielleicht jemand gekündigt werden könnte, dass man den Mitarbeiter darüber informiert, es kann sein in 6 bis 9 Monaten, dass du vielleicht nicht mehr da bist, oder auch dieses, dass zum Beispiel Millionen Dollar Deals du unterschreibst als Mitarbeiter und nicht dein Vorgesetzter und du da auch die komplette Verantwortung dafür tragst? Oder ja. Also was hat das so ausgelöst?
Ja, es war sicher, also zum Beispiel das mit der Transparenz zwecks der Kündigung und so, was du jetzt auch gesagt hast, ist sicher eine der Dinge, wo ich bin mir nicht sicher. Also würde mich interessieren, wie du das siehst. Also ich habe das mit mir selber noch nicht ausdiskutiert. Auf der einen Seite finde ich die totale Transparenz wie das klingt, finde die Transparenz in jeder Konsequenz eigentlich gut, weil ich es eigentlich bei mir auch so lebe, oder? Mit dem Niki, da gibt es auch keine Geheimnisse in keiner Form. Allerdings haben wir da auch ein bisschen ein anderes Verhältnis. Also da ist ja auch ein starkes freundschaftliches Verhältnis da dabei. Und ich weiß nicht, wenn ich so eine Führungsposition jetzt bei Netflix habe, wo ich gutes Geld verdiene und so wie es halt im Buch, in dem Beispiel beschrieben wird, und dann kommt mein Chef zu mir und sagt, du übrigens, leider mit Warsch, wir reden gerade drüber, zu einer 50%igen Wahrscheinlichkeit, hast du in 6 Monaten keinen Job mehr, leider ist Warsch, gell, alles Gute, mach weiter, wie du hast, viel Spaß. Und dass sie dann, die was da in dem Fall betroffen gewesen ist, Panikschieben anfangen und das Haus, das sie sich kaufen wollen, doch nicht kauft und 6 Monate unter Druck und Stress lebt, kann ich extrem verstehen. Und das ist dann eher so eine Kultur der Angst und nicht eine Kultur der Offenheit in meiner Wahrnehmung. Also weil du machst halt der total Angst und Druck, dass sie jetzt vielleicht keinen Job mehr, aber wie sollst du denn damit umgehen mit der Information? Du, 50-50, vielleicht hast du in sechs Monaten noch einen Job oder nicht. Ist schon, also ich finde es schon heftig, ich weiß nicht, es ist schon schwierig. Wie würdest du das handhaben?
Es ist unglaublich schwierig. Also ich habe bei den Kapiteln ganz unterschiedliche Emotionen gehabt. Ich meine, man muss mal so eins vorweg sagen, also ich habe nicht ansatzweise Erfahrung auf die Skalen, auf die der Autor und die Co-Autorin da mit sich bringen, oder? Also sprich, ich meine, ich war selber angestellt, ich habe selber ein Team geleitet, ich war selber irgendwo, würde ich jetzt einmal so behaupten, im mittleren Management in meiner letzten Position, so dass es halt jemanden über mir gegeben hat und ich für andere verantwortlich war. Und kann deswegen da nur von meiner Erfahrung so reden. Wo ich mir ein bisschen adapt gefühlt habe, ist bei 2 Dingen. Fangen wir mit dem an, was ich aus dem Buch definitiv mitnehmen muss und lernen muss, ist, im Prinzip würde ich sagen, dass ich da schon sehr transparent immer auch gewesen bin oder versucht habe, sehr transparent zu sein, aber ich habe schon dieses Mantra gehabt, mal gewisse Dinge muss man erst erzählen, wenn es spruchreif wird, beziehungsweise der Informationsvorsprung war für mich immer ein bisschen wichtig. Also wenn zum Beispiel ein Mitarbeiter gesagt hat, er will kündigen oder sowas, dann war für mich der Informationsvorsprung sehr wichtig, dass ich das davor habe, damit ich mir überlegen kann, was ist die Lösung oder wie kann man das jetzt, was ändert sich jetzt dadurch, und um dann, wenn es an die Kommunikation mit ins Team wieder geht, dass die mehr oder weniger gewappnet sind für sowas. So. Was ich beim Buch dann aber gelernt habe oder was ich da mir noch stärker gedacht habe, ist, im Endeffekt, du bist in der Arbeit ja mit erwachsenen Menschen zusammen. Und erwachsen zu sein bedeutet halt auch, unschöne Dinge zu erleben oder auszuhalten. Nee. Und Erwachsene sollten im Regelfall eigentlich ganz gut darin sein, Lösungen auszuarbeiten und Probleme zu lösen. So, irgendwie. Und der Informationsvorsprung, der bei solchen Dingen, der was mir da doch mitunter manchmal sehr wichtig war, bedeutet ja nur, man versucht die Probleme dann zu lösen, ohne vielleicht auch mitunter betroffene Menschen. So. Ja. Das heißt, mehr Transparenz wäre da schon definitiv sinnvoll. Und das andere, was ist, ich meine, das habe ich selber auch gemacht, und ich glaube, das macht jeder Mensch, wenn man irgendwie eine schlechte Nachricht an jemanden übermitteln muss, dann verpackt man sie ein bisschen mit, es gibt da jetzt eben eine neue Chance und da hat sich was aufgetan und aus dem Grund so, und dass erwachsene Menschen im Regelfall nicht nur Verantwortung übernehmen sollen könnten, sondern sie sollten auch nicht auf den Kopf gefallen sein.
Ja.
Also sprich, im Regelfall werden wir so versteckte Botschaften, wie sie im Buch zum Beispiel gesagt haben, wenn eben jemand kündigt oder wenn jemand gekündigt wird, dann sagt man sowas wie, ja, die haben einen sehr wertvollen Dienst getan und waren ein super Teammitglied und jetzt ist es Zeit für eine Neuorientierung oder Umstrukturierung, damit wir mehr Symbiosen erzeugen können und so. Also die Leute sind ja im Regelfall nicht auf den Kopf gefallen. Ja,
du warst aber schon, trotzdem, was das heißt.
Ja, genau. Aber trotzdem muss ich ja selber sagen, habe ich das auch gemacht. Also, oder bin da manchmal auch Falle in diese Falle hinein. Und von dem her habe ich mir da schon gedacht, okay, man muss sich wirklich ein bisschen mehr drauf besinnen und sagen, das gefällt mir sehr gut am Buch, zu sagen, in einem Arbeitsverhältnis sind zwei erwachsene Menschen und erwachsen zu sein bedeutet, Verantwortung übernehmen zu können. Das bedeutet, manchmal negative Situationen aushalten zu können und Probleme zu lösen. Aus dem Grund ist Transparenz und Verantwortung einfach zwei Kernwerte, die es braucht in einem Arbeitsverhältnis. Ja. Bedeutet, wenn es eine schlechte Nachricht gibt, kriegst du die manchmal halt auch früher, wie du sie sonst kriegen würdest oder dir erwarten würdest. Und bedeutet, dass du im Lösungsprozess auch mit einbezogen wirst. Also damit, da habe ich dann schon viel mitnehmen können. Wo ich mich eher gesträubt habe bei den Kapiteln, jetzt rede ich ein bisschen lang, aber das bringe ich noch schnell unter, ist bei dem Thema Spitzengehälter. Da habe ich mich total gesträubt. Also ich bin dieser vollen Überzeugung, dass das Kapitel aussagt. Also Leistung aus, nicht nur ausreichend, sondern überdurchschnittlich zu belohnen, dass Menschen auch ihren Wert kennen sollten und wenn man ihnen zu wenig zahlt, dann werden sie sich umschauen und so. Aber für mich hat das Buch eigentlich eine Regel und zwar sei überdurchschnittlich. Ganz egal, was du machst, sei immer überdurchschnittlich. Also die beste Leistung, die beste Performance, das beste Gehalt, halt alles aus, halt jetzt Feedback aus, alles fürs Unternehmen, nichts für dich. Irgendwie so. Ja. Das ist für mich so, was das Buch aussagt. Und an dem sträube ich mich, weil wenn ich jetzt hergehe und nur Menschen einstelle, die überdurchschnittlich sind, dann werde ich nicht nur als Unternehmen in ein richtig großes Problem hineinkommen, weil ich finde mal nur überdurchschnittliche Menschen in jedem Bereich, aber vor allem immer ein Durchschnitt ist ja nichts Negatives. Also es gibt nur Dinge, in denen jeder von uns Durchschnitt ist. Aber heißt es jetzt, dass ich deswegen nicht mehr wertvoll bin in dem Bereich? Und also wie viele Leute dürften dann gar keine Arbeit haben?
Ja, also,
oder ist es dieser Grundsatz,
nein, das in heißt meinem
ja, Unternehmen dürfen nur...
Ja. Das heißt ja, mehr als die Hälfte darf gar keine Arbeit haben. So, weißt, wenn du überdurchschnittlich sein musst, ist ja quasi die Hälfte schon mal einfach weg. Das ist auch etwas, wo ich mich ein bisschen schwer tue, wo ich glaube, das geht schon bei eben so einem Unternehmen wie Netflix, die halt einfach die Strukturen haben und das Konzept und das Dasein, das sie halt einfach haben, die können sagen, hey, wir holen uns nur die Top-Leute und sie reden dann davon, dass es gibt irgendwie 4 Programmierer auf der Welt, die einen ganz bestimmten Algorithmus so programmieren können und das sind halt die Top 4 und 3 davon sind bei Netflix und dem zahlen sie doppelt so viel als wie die anderen Programmierer, weil deren Marktwert doppelt so hoch ist und dass sie halt da bleiben und so. Zum einen ist es eben genau das, was ich sage, es ist ein brutaler Druck, dass du immer absolut der Beste von allem sein musst. Du musst einfach überall top und immer bestens und immer Vollgas und du kannst doch so viel Urlaub nehmen, wie du willst, aber wenn du nicht buckelst wie der Teufel, dann hast du auch den Urlaub nicht verdient, so quasi, oder?
Voller.
Das ist etwas, was dem im Buch mir auch die ganze Zeit, also das ist auch etwas, was ich mir denke, so, das ist schon ein extremer Druck, das Unternehmen aufbaut und die Transparenz ist halt eine weitere Stellschraube in dem von den vielen Stellschrauben, die halt Druck aufbauen. Also ich bin mir nicht sicher, ob da die entspannteste das entspannteste Arbeitsklima ist. Also ich bin mir sicher, zumindest wenn man dem Buch Glauben schenkt, dass da das muss einer der produktivsten und effektivsten Arbeitsklima da sein, die was es gibt, oder? Aber ich glaube nicht zwingend, dass es die angenehmste Arbeit ist, weil bei wie vielen Beispielen von Mitarbeitern dort schreiben die Leute, boah, ich habe tagelang nicht geschlafen und ich habe so Herzrasen gehabt, dass ich spazieren gehen habe müssen, weil es mich so gestresst hat, weil ich es nicht gewusst habe. Nur um dann festzustellen, dass es eh toll ist, so ja, das ist ganz nett, wenn es im Nachhinein eh toll war, weil es halt erfolgreich gewesen ist, aber die schlaflosen Nächte und die schlaflosen Wochen und die arbeitsintensive Zeit ist ja trotzdem da gewesen und der Druck ist ja trotzdem da und beim nächsten Projekt kommt der Druck wahrscheinlich wieder. Also es ist halt der Druck, der auf jedem Einzelnen lastet, meiner Meinung nach, oder so wie ich das Buch empfinde, schon sehr hoch, oder? Also das muss schon mal wegstecken. Und dann sind die hohen Gehälter, wobei das schon etwas ist, sie schreiben ja, dass viele Firmen haben quasi ein Budget für einen Angestellten, oder? Und jetzt zum Beispiel haben sie für einen Angestellten 250.000 Euro Jahresbudget. Und die meisten Firmen machen es dann so, die sagen zum Beispiel, 200.000 Euro ist dein Fixgehalt und wenn du gewisse Ziele erreichst, dann kriegst du 50.000 Euro als Bonus ausgezahlt. Oder? Und Netflix macht es so, die sagen, hey, wir haben 250.000 Euro im Budget und die kriegst du einfach auf jeden Fall Bonus hin oder her. Da denke ich mir schon, erstens passt das total gut zum Transparenzgedanken. Weil es ist einfach fair und transparent zu sagen, hey, wir haben so viel Geld für die und wir planen damit so viel Geld für die und warum sollte ich das nicht gleich haben? So, ist einfach nur fair. Das finde ich schon cool. Ich finde diese Boni, wenn sie, ich meine, es geht wahrscheinlich in der großen Geschäftswelt, jawohl, es geht anders. So, ich wollte gerade sagen, vielleicht geht es nicht anders, aber offensichtlich geht es anders. Aber es ist halt gang und gäbe. Wenn die von Anfang an in dein Gehalt einkalkuliert werden, dann finde ich es einfach ein bisschen unfair, weil ich bin der Meinung, ein Mitarbeiter sollte immer seine beste Leistung für ein Unternehmen geben und ich sollte den Mitarbeiter dazu, das ist meine Aufgabe als Unternehmer, den Mitarbeiter dazu zu motivieren, dass er die Leistung bringt und Geld allein ist einfach nicht Motivation genug, glaube ich. Und wenn ich persönlich jetzt in meinem konkreten Fall als Unternehmer, wenn ich jetzt einen riesen Auftrag an Land ziehen würde, wo plötzlich viel mehr Geld da ist, dann würde ich sofort sagen, hey, weißt du was, an alle Mitarbeiter, die ich habe, an alle Angestellten, die ich habe, jetzt kriegst du einfach einen Teil von dem Kuchen, weil ich habe es einfach dazu beigetragen, dass wir den kriegen und das steht euch einfach zu. Aber zu dem Zeitpunkt, wo ich den eingestellt habe, habe ich das ja nicht gewusst und da habe ich dann auch nicht irgendwelche Boni einkalkuliert in das Gehalt und dann habe ich gedacht, ja und Weihnachten, da schenke ich nachher nochmal einen Tausender her, weil das heißt, das muss ich in das Jahresgehalt einrechnen, sondern ich habe einfach immer schon gesagt, hey, so und so viel Geld habe ich zur Verfügung und alles, was ich da zur Verfügung habe, steht dazu und das sollte ich haben. Und da finde ich schon, dass Netflix das ganz cool macht. Also, dass sie sagen, hey, wir haben 250.000 Euro, du kriegst 250.000 Euro, du gibst eh dein Bestes. Ich meine, wie man dann den Druck aufbaut, dass sie das Beste geben, ist dann wieder das, was ich jetzt schon zweimal gesagt habe. Also, schwierig.
Ich glaube, das, was es halt dann von dir fordert als Unternehmer, ist auch verbindlich zu sein in dem, was du sagst. Also wenn du zu jemandem sagst, hey Schalk, wir wissen dein Marktwert und ich meine, wir müssen da auch mal, ich meine, wenn du das Buch liest, dann wird der ja schon fast schlecht. Also da muss man mal kurz so überlegen, oder? Das durchschnittliche Einkommen in Österreich, habe ich jetzt auch nochmal davor nachgeschaut, sind 55.000 Euro im Jahr und in den USA sind 60.000. Also die reden da von Jahresgehältern von 200, 250, 300.000 Dollar. Das sind mehrere Jahre, wo der Durchschnitt darauf hinarbeitet. Aber ich weiß nicht, ob jetzt Euro gesagt hat, aber die 55.000 waren Dollar, glaube ich, weil ich habe das bei Google, oder Google hat mir das zumindest schon gesagt.
Ja,
das
ist relativ.
Genau. Also es ist halt, muss man mal so auch schon sagen. Aber wenn ich zu Menschen sage, hey, okay, ich weiß, sagen wir jetzt einmal, dein Marktwert wären 80.000 Jahresgehalt, ich zahle dir 100.000. Also überdurchschnittliches Gehalt, weil wir wollen überdurchschnittliche Leistung. Und dann erzählt er ja die Beispiele, wo er sagt, und dann im Jahr drauf hat man das nochmal um 23% angepasst. Das ist ja rigoros. Also stell das einmal vor, jetzt ja. Dann muss man aber auch, wenn man das macht, im Gegenzug hergehen und sagen, ab dem Zeitpunkt, wo jemand keine überdurchschnittliche Lösung mehr bringt, muss die Person gehen.
Ja, aber genau das tun sie ja, oder? Und genau das ist das, was ganz ich so genau zart finde. Das ist genauso
dieser... Genau, aber das muss man sich halt einmal auch so auf der Zunge zergehen lassen. Das ist natürlich will ich als Arbeitskraft oder als Arbeitnehmer, natürlich möchte ich das maximale Gehalt keine Frage. Das, ich glaube, wenn du jeden sagst, ich mag 30% mehr Gehalt, dann würde niemand oder wenig Menschen würden sagen, ja. Aber wenn man dann zu ihnen sagt, was bist du bereit für 30% zu geben? Also wie viel schlaflose Nächte, die Verantwortung, vielleicht auch, dass sich das Risiko erhöht, dass du deinen Job verlierst. Und ich glaube, das ist so ein bisschen diese Kehrseite, die man so oft nicht bedenkt, oder? Weil auf der anderen Seite ist es nämlich auch so, wenn du jetzt eine Spitzenkraft im Team hast, keine Frage, natürlich ist die Kraft super wichtig und ohne die wird es wahrscheinlich sehr schwierig werden. Aber vertrag das für dich ja mal selber als Teamleiter oder als Unternehmer, dass du sagst, okay, ich zahle der Person jetzt 100% mehr, zum Beispiel. Ich zahle doppelt so viel, wie allen anderen zahlen. Und dann kommt irgendwann jemand zu dir und sagt, ja, ich habe jetzt herausgefunden, die Person XY verdient doppelt so viel wie ich. Dann musst du als Unternehmer hergehen und sagen, ja, das stimmt, die verdient doppelt so viel, weil sie macht auch doppelt so viel Leistung wie du. Sie ist einfach überdurchschnittlich, du bist durchschnittlich und deswegen kriegst du auch ein durchschnittliches Gehalt.
Ja.
Weil das ist die offene und ehrliche Transparenz. Ja. Und nachher, also wie viele Menschen können das?
Ja, also ich glaube das auch, das ist einfach, das geht wirklich, also offen, ich meine, ja, keine Ahnung, ob es geht bei Netflix oder nicht, aber scheinbar geht es. Aber ich kann mir vorstellen, dass das halt in kleineren Gruppen besser funktioniert. Aber sobald du dann nicht mehr jeden Einzelnen kennst und ein persönliches Verhältnis hast, wird das schwierig. Aber ich habe mir das dann versucht vorzustellen, wenn ich jetzt jemanden einstellen würde, zusätzlich zum Niki, oder? Und ja. Ich würde dem einfach das Doppelte von dem zahlen, was ich dem Niki zahle, also wär mir nicht möglich, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich kann das nicht. Also ich würde wahrscheinlich kein Argument finden, dass das rechtfertigt. Der Niki war mal jetzt, mit dem arbeite ich seit Jahren zusammen. Der Niki ist immer verlässlich, der Niki hat immer alles da, der war immer voll dabei, hat immer alles mit aufgebaut. Und kaum ist mehr Geld da, stecke ich jemanden anderen in den Rachen und verabschiede mich dann entweder, also im Worst Case verabschiede ich mich vom Niki, weil ich mir jetzt jemanden besseren leisten kann. Und du hast zwar gute Arbeit geleistet, aber ich kann mir jetzt jemanden besseren leisten, so eine Top-Spitzenkraft leisten. Und damit ich mir den leisten kann, musst du jetzt gehen. Das ist halt bei Netflix geht es, weil halt quasi Netflix ist so die um es in Yuval Hararis Worten zu sagen, so ein bisschen die Gottheit, der man dient, oder? Und wenn du, und das oberste Ziel ist, dass die Gottheit zufrieden und florierend ist, und wenn es jemanden gibt, der besser ist als du, wurscht, wie viel Energie du eingesteckt hast, wurscht, wie treu du gewesen bist, sobald der Bessere daherkommt, bist du absolviert.
Und dann brauchst du halt gewisse Opfer.
Ja, ja, und der Niki wäre dann halt das Opfer, in der Fall. Wurscht. Der war jetzt 2 Jahre lang treu, hat immer gute Dienste gemacht, aber jetzt hat er das geschafft, zu erwirtschaften gemeinsam mit mir, dass wir uns was Besseres leisten können. Was besser, ich bitte, ich hoffe, man hört die Anführungszeichen, die ich da sage. Und kaum können wir uns was Besseres leisten bis dahin, weil die Gottheit hat zufrieden zu sein. Und das fühlt sich bei mir bei Netflix so ein bisschen an, ehrlich gesagt.
Das, was für mich das Ganze noch verstärkt, ist, dass sie ja dann noch sagen, sie geben denen dann eine ordentliche Abfindung. Also das ist wieder der Freikauf der Schuld.
Ja.
Also ich weiß, es ist emotional genau, ja. Es ist emotional vielleicht nicht ganz vertretbar, aber weißt du was, da hast du einen Haufen Batzen Geld, dann kannst du wenigstens sagen, aber ich habe dafür x-tausend Euro noch mit ausgenommen.
Ja.
So, ich meine, im Prinzip, gell, und jetzt kommt ein bisschen ein Exkurs in meinem Kopf, der was dramatischer klingt, wie ihn tatsächlich machen. Aber im Prinzip ist es ja so, wir gehen in den Supermarkt, dann holen wir uns unser Produkt und suchen uns aus. Wir haben, keine Ahnung, fünf Schinken nebeneinander. Und der eine ist der extreme Parma-Schinken aus Italien, der ewig gelegen ist. Und daneben ist der Billig-Schinken und Ding. Und dann gehe ich hin und sage, okay, auf was habe ich halt Lust und was möchte ich haben? Und dann gehe ich ganz krass her und sage zum Beispiel, okay, jetzt habe ich Geld übrig und ich will es mir wirklich gut gehen lassen, also nehme ich den besten Schinken, der was irgendwie 7 Monate gereift ist, keine Ahnung. Und der kostet extrem viel, aber der bringt mir halt auch am meisten und ich habe einfach Bock drauf. Und dann sage ich zu allen anderen, na, So, im Endeffekt kann ich es beim Arbeitsverhältnis genauso sehen. Ich als Unternehmer, was will ich machen? Ich will den maximalen Gewinn erzielen. Wie kann ich denn machen? Über die Menschen, wenn ich die loswerde, kann ich noch mehr von den Menschen anstellen. Also lass uns maximieren. Natürlich, wenn ich so plakativ anschaue und auch wie sie es im Buch beschreiben, dann ist das gar kein so schlechter Weg. Nur die Frage ist, ist das Ziel vom Unternehmen tatsächlich konstant die überdurchschnittlichste Leistung zu erbringen und am meisten zu gewinnen und am meisten auszubringen? Oder kann das Ziel vom Unternehmen auch sein, als Gemeinschaft einen ziemlich geilen Weg zu bestreiten und was gemeinsam voranzubringen? Und mal vielleicht hätte man schneller sein können, wenn man zu Menschen ein bisschen fieser gewesen war, und vielleicht hätte man schneller sein können, wenn man gewisse Menschen gar nicht eingestellt hätte oder einfach entlassen hätte, wo man festgestellt haben, sie erbringen nicht die Leistung. Aber der Weg, den sie da beschreiben, der klingt mega. Aber wie du sagst, der kommt mit so viel, weil ich dann drüber nachdachte und dachte, okay, ein paar von meinen ehemaligen Teamkollegen hätte ich dann tatsächlich das Doppelte, das Dreifache Gehalt zahlen müssen, und andere hätte ich relativ schnell schicken müssen. Und zwar an Punkten, wo es total idiotisch gewesen wäre, Menschen zu schicken. Also das wäre gegenüber den Menschen unfair gewesen. Und gleichzeitig finde ich irgendwie nicht zielführend. Das Einzige, was man Netflix gut, also sehr hoch anloben kann, ist, sie sind transparent. Also du weißt, was du kriegst.
Ja.
Das ist nicht hinterm Berg halten. Das ist nicht so, bei uns ist alles voll cool und easy und Work-Life-Balance und whatever floats your boat, mach einfach so chillig und Ding. Sondern es ist so, hey, überdurchschnittliche Leistung, überdurchschnittliches Gehalt, wenn das nicht mehr ist, dann bist du dahin und du musst Verantwortung übernehmen. Und ich glaube, das zieht ganz viele junge Leute, oder nicht nur junge Leute, aber ganz viele Menschen, die sagen, hey, Karriere, beruflich, hey, more is more, geil, geil, geil. Die zieht es an.
Ja, voll. Also du hast das perfekt zusammengefasst in meinen Augen. Es ist genau das. Es ist, und es ist eigentlich auch, wenn man sich das so überlegt, es ist eigentlich auch genau das, was das Buch verspricht, wie Netflix so erfolgreich ist. Ja, es geht darum, wie erfolgreich Netflix ist. Es geht tatsächlich um einen harten Erfolg. Es geht um harte Zahlen. Es geht um harte Arbeit. Es geht nicht darum, wie chillig es bei Netflix zum Arbeiten ist. So, also genau das ist es. Es geht darum, du leistest überdurchschnittliche Arbeit, also du kriegst ein überdurchschnittliches Gehalt, aber nur, weil du überdurchschnittliche Arbeit leistest. Und das ist es dann auch. Ja. Du arbeitest mehr als mit deinen Kollegen, du hast mehr Druck als deine Kollegen, mit Kollegen meine jetzt Freunde außerhalb vom Unternehmen. Du arbeitest mehr, du hast mehr Druck, du hast mehr Verantwortung und du hast viel mehr Risiko. Und das ist es halt am Ende des Tages immer. Je mehr Risiko man hat, desto besser kann man verdienen. Je weniger Risiko man hat, desto weniger verdient man. Das ist aber überall so, oder? Also das ist ja im Prinzip so funktioniert Geld. So das schnelle Geld gibt es nicht. So, ja, die Lotto-Geschichten, aber die kannst du vernachlässigen. Aber je mehr Risiko, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass du verlierst, aber desto höher ist auch quasi der Gewinn, wenn du gewinnst. Und genau so läuft es bei Netflix, kommt man vor. Also wenn du bei Netflix arbeitest, und das muss man ihnen, wie du sagst, auch zurechnen, sie sagen von Anfang an, du kriegst bei uns richtig fett Kohle, wenn du überdurchschnittliche Leistung bringst. Und wenn du die Leistung nicht bringst, kriegst du einfach gar keine Kohle mehr. Und das ist, glaube ich, eine Entscheidung, die man treffen muss als Unternehmen. Will man möglichst erfolgreich als Unternehmen sein? Oder will man möglichst menschliche Werte? So, ja, ich will jetzt nicht sagen, dass Netflix unmenschlich ist, das ist auch ein bisschen hart, aber möchte man so diese, sagen wir mal, willst du mehr Sozialwerte unterstreichen oder willst du mehr Geldwirtschaftswerte unterstreichen? Oder? Und
eben,
die meisten
und
die meisten kennen sich das wahrscheinlich mit ihrem Gewissen schwer vereinbaren, zu sagen, ganz klar Wirtschaft. Und das macht Netflix. Und das finde ich schon wieder cool. Also die schaffen
die
das.
Frage, die Frage ist, muss es ja entweder oder sein?
Wenn man es zu dem Extrem betreibt wie Netflix, dann glaube ich ja. Also wenn Netflix, so wie sie da aufgebaut sein, da geht soziale Order nicht. Also das funktioniert in ihrem Geschäftsmodell einfach nicht. Ich glaube schon, dass es allgemein in der Wirtschaft, in anderen Unternehmen eine Mischung aus dem sein kann, und ich bin mir sicher, dass das bei vielen Unternehmen so ist. Also ich nehme mal zum Beispiel an, dass es bei, auch wenn ich kein Buch darüber gelesen habe und mich nicht damit beschäftigt habe, aber ich nehme mal stark an, dass es bei so Firmen wie Facebook und Google und so, da wird es wahrscheinlich eine Mischung sein, weil man liest schon recht oft, wie viele Benefits diese Firmen teilweise anbieten, oder mit angefangen von Sportkursen bis Daycare, also auf die Kinder aufpasst wird im Unternehmen und auch coole Gehälter und freie Arbeitszeiten und hin und her. Und trotzdem auch viel Druck. Aber ich glaube, bei Netflix ist es eine Entweder-Oder-Frage.
Ja, das ist ganz witzig, weil da ist meine Wahrnehmung ein bisschen andere. Also sprich, ich würde Netflix in die Reihe zu Amazon, Facebook und Google stellen. Also ich würde sagen, die haben alle genau dieses Prinzip. Dieses Prinzip, was er da hat, ist kein neues. Es ist einfach nur schön verpackt. Also wir waren damals, also sowohl bei Facebook als auch bei Google, und haben mit Mitarbeitern geredet, und das Prinzip ist überall das Gleiche. Ja. Also die Firma, das ist super shiny und schön und toll und super Office. Ich meine, alles ist darauf ausgelegt, dass du mehr arbeitest, dass deine Leistung besser wird. Bei uns brauchst du keine Sorgen über das Essen machen. Du brauchst nicht überlegen, wo die Kinder hingehen. Du kannst schon nur schnell ins Fitnessstudio gehen. Du hockst in einem schönen Office. Du hast den modernsten Laptop. Du darfst entscheiden, was du machst. Eben, es ist halt dieses ganze, diese Freiheit. Und ich glaube, diese unternehmerische Freiheit, die sich so viele Menschen in der Arbeit eben auch wünschen, die kriegst du dort. Das ist auch das Geile, glaube ich, das macht es für mich zum Beispiel schon. Also ich muss schon sagen, wenn ich so ein Buch lese, einen gewissen Anziehungskraft hat das.
Ja, voll.
Also ich würde das, also das wäre meine nächste Frage an dich gewesen, ob jetzt du sagen würdest, hey, die nächsten 2 Jahre kannst du jetzt austauschen, deine Berufswelt gegen eine Berufswelt bei Netflix, würdest du es gerne ausprobieren. Weißt du, also das hat, für mich hat es schon Anziehungskraft. Bei dir?
Ja, voll. Also natürlich, also ich finde einfach, allein diese Innovationsgeist und diese Bereitschaft, Risiken einzugehen und ganz ehrlich, muss man auch sagen, die haben einfach schon das Geld, die haben wenig, also die können sich auch schon Sachen leisten und einfach die Möglichkeit, sich Sachen leisten zu können und einfach coole Projekte zu machen, weil das Geld ist ja da, die müssen nicht umknasen oder so, ist natürlich extrem spannend, ist natürlich etwas, wo ich auch sagen würde, hey, könnte ich mir schon vorstellen, auch wenn ich mich wahrscheinlich jetzt, wenn es tatsächlich so kommen wird, hart tun wird als Selbstständiger, wieder einzufinden, aber wahrscheinlich wird es in so einem Unternehmen besser funktionieren als wie in vielen anderen, weil eben die einzelnen Angestellten viel Entscheidungskraft haben und weil sie sich nicht rechtfertigen müssen, wie sie arbeiten und was sie arbeiten, sondern sie müssen einfach das Ergebnis bringen, und das Ergebnis muss halt in einer Relation stehen, und das ist schon ein geil, also ich kann es nicht anders formulieren, es ist ein geiler Blick, sagen wir so, also ich kann mir das extrem gut vorstellen. Auf der anderen Seite bin ich mir persönlich nicht sicher, ob, ja, also wenn es zeitlich befristet wäre, wahrscheinlich eher schon, aber mir wäre der Druck wahrscheinlich einfach zu viel. Also ich kenne es zwar selber, als Selbstständiger hat man natürlich auch einen Druck, aber es ist ein bisschen was anderes, als wie wenn ständig von oben und von alle Seiten der Druck daherkommt. Also sicher spannende Erfahrung. Ich hätte wahrscheinlich schon Bock, das zu machen, aber es wäre sicher nicht mein Langzeit-Karriere-Ziel.
Ja. Was? Ich glaube, genau das spricht Google, das spricht Netflix und auch diese ganzen Unternehmen an. Also sprich, die sind sich bewusst, dass so die durchschnittliche Aufenthaltsdauer bei ihnen 3 Jahre ist oder 2 Jahre oder weiß ich nicht wie lang. Und da kann man auch die überdurchschnittliche Leistung erbringen. Also ich habe einmal Mittag gegessen mit einem Haufen Google-Mitarbeiter, die was alle so zwischen 20 und 30 waren, und die waren alle so, das ist da nur eine Durchlaufstation.
Ja.
So, das ist der Check im Lebenslauf. Ich habe bei Google gearbeitet und habe da meine 2 Jahre verbracht, weil danach kann ich mich eigentlich überall bewerben und kann in dem Bereich eigentlich auch überall arbeiten, alles easy. Weil Google dir das Zertifikat im Lebenslauf gibt mit, hey, du warst beim Top-Arbeitgeber.
Ja.
So.
Ja.
Ja. Hat mich ganz lang auch voll motiviert oder wollte ich auch ganz lang erleben. Eben diese Trade-offs, die du da aus dem Buch auserliest, die bin ich einfach irgendwie nicht mehr bereit einzugehen. Und wenn der Preis dafür das ist, dass ich auf ein Spitzengehalt verzichten muss, dann bin ich dabei.
Ja.
Also, so, ich glaube, das ist halt immer, man muss sich immer so ein bisschen bewusst sein, wo sich, wo die Sachen herkommen. Aber was ihr jetzt gespannt bin, ist jetzt im nächsten Teil, geht es dann sogar tatsächlich um den Keeper-Test. Also wie teste ich denn, welche Mitarbeiter sollte ich behalten, welche sind denn überdurchschnittlich und welche nicht und ja, welche sollte ich feuern. Da bin ich gespannt, ob dann die Härte von Netflix noch mehr auserkennt, wie sie
ja,
auch schon außergeschienen
ja,
ist.
Ja, also ich habe so das Gefühl, es führt uns das Buch so langsam auf diesen Keeper-Test hin, oder? Es ist so, am Anfang ist alles super shiny und positiv und alles positiv formuliert. Im zweiten Teil hat jetzt dann schon so ein bisschen dieser Druck und diese Härte, diese Business-Härte sich zu erkennen gegeben. Und im dritten Teil sehen wir dann, wie sie das tatsächlich wieder, also wie sie das tatsächlich umsetzen, oder? Also wir lesen eindeutig bis zum nächsten Mal in Teil 3, das ist Kapitel 7, 8 und 9. Und wir dürfen echt gespannt sein, wie sich die Realität dann umsetzt.
Viel Spaß beim Lesen.